Hallo Waltraud, in unserer heutigen Podcast-Folge zur Entwicklungsbegleitung geht es um die Gefühle.
Ja, hallo Michael. Ja, und wie bei vielen unserer Podcasts würde ich gerne auch wieder einmal mit einem Zitat anfangen. Dieses Mal ist das Zitat von einem Neurologen, nämlich dem Antonio Damasio. Und das heißt, Gefühle sind nicht das Gegenteil von Vernunft. Sie sind eine notwendige Voraussetzung für rationales Denken. Und dieses da angesprochene rationale Denken, das stand ja ganz, ganz lange Zeit im Mittelpunkt der Betrachtung von menschlicher Entwicklung. Das begann schon im 17. Jahrhundert, als René Descartes, ein Philosoph, sagte, ich denke, also bin ich. Und damit war das Denken quasi so etwas als das Wichtigste für das menschliche Sein, für die menschliche Existenz. Heutzutage hat aber die Neurowissenschaft sehr deutlich gezeigt, dass nicht unbedingt das Denken der Ursprung allen Seins ist, sondern wir wissen heute durch Gerald Hüther und andere Neurowissenschaftler, dass jeder Gedanke von uns, jede Wahrnehmung, jede Entscheidung, die wir treffen, mit einem Gefühl gekoppelt ist. Und dieses Gefühl scheint eine zentrale Stelle in unserem Sein zu sein. Und das hat dann der Antonio Damasio auch 1999 in seinem Buch Ich fühle, also bin ich, den Gegensatz zu René Descartes, auch deutlich gemacht. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen mit den Gefühlen und was die alles bewirken und wozu die gut sind, würde ich gerne noch eine sehr geschätzte Kollegin, eine Entwicklungsbegleiterin zu Wort kommen lassen, was sie meint, was in der Entwicklungsbegleitung die Gefühle für einen Stellenwert haben. Hallo Verena, du arbeitest als Entwicklungsbegleiterin mit Kindern.
Ja.
Und ich habe mal die Frage, in der Entwicklungsbegleitung, was sagt dir der Satz, ohne Gefühl geht gar nichts?
Also erstmal, ich mag den Satz sehr, wenn ich ihn höre und taucht so Freude in mir auf. Und ich möchte ihn irgendwie unterstreichen. Insofern kann ich viel damit anfangen, weil ich ja sagen möchte, ja, also es entspricht meiner Erfahrung und auch meiner Haltung so, dass Veränderung, die dann auch nachhaltig ist und Entwicklung, die wirklich passiert, ohne Gefühlsbeteiligung gar nicht möglich ist. Und zwar auf beiden Seiten, ne? Also, dass es einmal das Gefühl, das beim Kind da ist, und das ist aber auch das Gefühl, das in mir da ist. Und beides braucht das. Also es braucht irgendwie uns beide, also das Kind und mich als ganzen Menschen. Und da ist das Gefühl immer dabei. Genau, das
Ja,
fällt mir dazu ein.
danke schön.
Gerne.
Ah, Verena hat etwas für mich und auch für die Entwicklungsbegleitung sehr, sehr Wichtiges gesagt. Und zwar einmal, sie hat deutlich gemacht, dass der Mensch als Ganzes betrachtet werden müsste, also Körper, Seele und Geist, wobei der Bereich der Seele quasi die Gefühle repräsentiert. Und sie hat einen zweiten ganz wichtigen Teil gesagt, und zwar, dass sie auf ihre Gefühle achtet als Entwicklungsbegleiterin und auf die Gefühle des Kindes. Es geht also um die Gefühle von beiden. Und da haben wir etwas, was eben die Neurowissenschaft jetzt herausgefunden hat, dass Gefühle ganz, der ganz, ganz wichtige Teil sind für Verbindungen, für Beziehungen und gleichsam quasi die Grundlage für Beziehungen bilden. Und das sollte natürlich in der Entwicklungsbegleitung mit betrachtet werden. Bevor wir etwas konkreter werden, vielleicht noch ein paar weitere Dinge, die die Neurowissenschaften herausgefunden haben, dass die Gefühle den Antrieb für Lernen und damit auch für die gesamte Entwicklung bilden und dass da in diesem Zusammenhang Gefühle wie Neugier, Begeisterung etc. eine ganz wichtige große Rolle spielen für das Kind, ja, als Antrieb zu lernen und sich selber weiterzuentwickeln. Aber auch Gefühle wie Angst spielen dabei eine Rolle. Gerald Hüther hat mal gesagt, im Leben oder im Lernen eines Kindes kann sich im Gehirn nur das besonders gut verankern, was unter die Haut geht. Und das, was unter die Haut geht, sind ja die Gefühle. Und da spielt eben auch die Angst eine große Rolle. Aber wenn ich Angst habe oder andere Gefühle, die als nicht so angenehm empfunden werden, häufig, dann lerne ich nicht den Inhalt, mit dem ich mich gerade beschäftige, sondern ich lerne eher, wie ich das, was jetzt gerade vorherrscht, die Situation vermeiden kann. Das heißt, Angst steuert auch Entwicklung, aber nicht Entwicklung im Sinne von dahin geht's, da mache ich weiter, da möchte ich im Sinne von Motivation etwas zu tun, etwas zu machen, etwas zu erleben, sondern eher sich zurückzuziehen. So weiter. Und das haben wir zum Beispiel heutzutage sehr, sehr häufig. Ich sehe es schon teilweise im Kindergarten, dass Kinder, wenn sie erleben, dass sie irgendetwas nicht können, dass sie irgendetwas nicht so gut beherrschen und quasi Angst kriegen, wenn es von ihnen gefordert wird, dass sie sich dann zurückziehen und eben andere Sachen machen. Wir machen lieber die Sachen, von denen wir glauben, dass wir sie können. Und dann durch das Gefühl der Angst, des Drucks, des Stresses und so weiter, Bereiche eher nicht erkunden, entdecken, erleben. Und ganz besonders schlimm sehe ich es dann in der Schule, wo dann diese Angst davor auch noch bewusster wird und dann von den Kindern gesagt wird, ich kann nicht. Ich kann nicht malen, ich kann keine Mathematik. Ich kann nicht. Und dieses Ich kann nicht, was ja aus dem Gefühl heraus entsteht, ich muss etwas machen, wo ich mich nicht rantraue, das wird dann hinterher tatsächlich zu einer Entwicklungsblockade. Und das ist eben, deshalb ist es wichtig, wie Verena auch schon gesagt hat, zu sehen, mit welchen Gefühlen taucht das Kind bei mir auf. Welche Gefühle hat es zu dem, was ich hier anbiete? Und auch, wie ist mein Gefühl dazu? Vielleicht noch eine ganz kleine kurze Schleife zum Thema, wo und wie entstehen denn überhaupt Gefühle? Und da gibt es einen Bereich in unserem Gehirn, das ist das limbische System. Und dieses limbische System, das ist außerhalb unseres Bewusstseins, ist lange bevor irgendetwas ins Bewusstsein geht und bevor wir quasi auch darüber nachdenken können. Und dieses limbische System, das ist eine wichtige Bewertungsinstanz. Eingehende Informationen, seien sie die aus dem Körper kommen oder aber eben auch die von draußen kommen, von anderen Menschen, von der Umgebung, von einer Situation. Diese eingehenden Reize werden bewertet. Und zwar bewertet erstmal nach gefährlich, nicht gefährlich. Aber dann auch bewertet, wie kann ich das in meinem Leben verwenden, wie kann ich das einbauen, was kann ich damit anfangen. Und damit ist dieser ganze Bereich der Motivation. Ja, das will ich, das mache ich. woraus ich dann Neugier und Begeisterung entwickeln kann, ist quasi dort im limbischen System schon vorprogrammiert, bewertet. Und dann geht das erst weiter in unser Bewusstsein und in unser bewusstes Tun. Ja, das wären also die Grundlagen, die Voraussetzungen. Und dieses limbische System ist bei der Geburt schon vollständig aktiv. Es ist so weit ausgereift, dass es die Gefühle erzeugen kann, dass es Dinge hervorrufen kann, während unser Nachdenken, unser Denken, was ja über die Hirnrinde geht, sich erst ganz langsam entwickelt. Also die Steuerung über diesen Gefühlsbereich ist im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert. Ja, und dann heißt es, dass wir, wenn wir in Entwicklungsbegleitung mit Kindern umgehen, dass wir dann ja darauf achten, was passiert in diesem Bereich, das verwenden und darauf eingehen.
Wie sieht das dann in der konkreten Begegnung einer Entwicklungsbegleiterin und dem Kind aus? Also, was bedeutet es, dass praktisch beide Gefühle haben und der oder die Entwicklungsbegleiterin das dann, sagen wir mal, hilfreich gestalten soll?
Ja, das habe ich gerade vor ganz kurzer Zeit in einem Kindergarten erlebt. Und zwar bin ich gefragt worden, wie die Erzieherinnen dort einem Kind weiterhelfen können. Ein Junge, 4, 3 Vierteljahr alt, gilt als sehr intelligent, er weiß sehr viel, aber es gibt große Verhaltensprobleme. Die Erzieherin sagte mir, dass Oskar dauernd irgendwo aneckt und, wie sie meinte, bewusst Regeln überschreitet. Bei meiner Frage, wie das denn konkret aussieht, sagte sie ja. Im Morgenkreis, alle bleiben sitzen, aber Oskar legt sich auf den Boden. Er wird natürlich aufgefordert, sich wieder hinzusetzen. Nach 2, 3 Aufforderungen macht er das auch, aber da bleibt er keine 2 Minuten sitzen, dann rutscht er auf dem Stuhl hin und her, rutscht wieder runter und macht alle möglichen anderen Sachen, aber nicht auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Die Erzieherin sagte mir natürlich, aber der versteht das doch, der weiß doch, was ich meine. Und warum hält er sich nicht daran? Und das passiert nicht nur im Morgenkreis, sondern in Bezug auf andere Kinder. Er macht mit denen irgendwas, was die nicht wollen und ähnliches mehr. Dann habe ich sie aber gefragt, wie geht das genau weiter im Morgenkreis? Wann kommt er zur Ruhe? Wann bleibt er sitzen? Ja, erst nach 4, 5, 6 Versuchen, dann setzen wir ihn neben uns und da bleibt er dann sitzen. Ich habe immer, erzählte die Erzieherin, die auch ein sehr gefühlvolles Verhältnis zu Oskar hat, ich habe dann immer eine Hand von mir auf seinem Bein und da fühlt er sich sehr wohl und dann macht es ihm überhaupt nichts aus, auch im Morgenkreis mitzumachen. Ja, sage ich, sie hat natürlich das Gefühl, dass Oskar das bewusst macht. Ich sage, ja, natürlich weiß er, was er tut. Aber er weiß nicht, weshalb er es tut. Es gibt in ihm offensichtlich ein ganz, ganz wichtiges Gefühl oder noch anders ausgedrückt ein wichtiges Bedürfnis. Er hat das Bedürfnis nach Kontakt, nach Verbundenheit, nach Beziehung zu euch Erwachsenen. Und das ist natürlich ein Weg, da kriegt er es nach einigen Aufforderungen. Und wenn er die Beziehung zu euch Erwachsenen hat, dann kann er ruhig sitzen bleiben, weil er hat ja gefühlsmäßig genau das erreicht, was er wollte. Da ist jemand für mich. Ja, die Erzieherin fragte natürlich weiter. Ja, aber wenn der doch so schlau ist und alles Mögliche auch kann, wieso sieht er nicht ein, dass es sinnvoll ist, im Morgenkreis sitzen zu bleiben, weil es alle anderen auch machen? Ja, dieses Einsehen, das ist eine ja, rationale Vorgehensweise, die übrigens schwerpunktmäßig vom Frontalhirn geleistet wird. Also dieses, ah, jetzt ist das nötig, jetzt ist das notwendig. Ja, das wird er einsehen. Und wenn man ihn fragt, was ist gut im Morgenkreis, wenn die Kinder sitzen bleiben alle und nicht durcheinander rutschen oder so, dann wird er das auch sagen können. Aber sein Gefühl verhindert es. Es nützt also kein Denken, keine Einsicht, kein Verstand. Und es kann noch so klug sein, das Kind. Es nützt nicht, wenn das Gefühl ihm was anderes sagt, weil das Gefühl löst sein Verhalten aus. Und im Laufe unseres Lebens lernen wir, dass wir diese Gefühle, die als Impulse wirken, durch unsere Impulskontrolle beherrschen können.
Danke für diese Erläuterung und dieses sehr anschauliche Beispiel. Was mir dabei aufgefallen ist, dass du ja auch von den Gefühlen der Begleiterin gesprochen hast, die, ich sag mal, ein Stück weit verärgert war über das Verhalten von dem Oscar, was ja auch ein Gefühl ist. Was ja auch ein Gefühl ist und was natürlich durch die körperliche Sprache, also durch das Verhalten, natürlich auch wieder auf Oscar zurückwirkt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, was kann eine Entwicklungsbegleiterin jetzt mit ihren Gefühlen gewissermaßen tun, um diese Situation hilfreicher zu gestalten?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Und zwar ist es so, dass diese Entwicklungsbegleiterin, also die Erzieherin in dem Kindergarten, die als Entwicklungsbegleiterin arbeitet, Oskar im Großen und Ganzen sehr zugetan war. Sie mochte dieses Kind sehr. Und ihre Verärgerung war eigentlich, ja, hinter dem Gefühl, was sie für ihn hatte, dass sie ihn mag und dass sie wollte, dass sie in guten Kontakt sind, stand diese Verärgerung tatsächlich ein bisschen zurück. Und deshalb konnte sie, wie ich eben schon gesagt habe, in der Situation im Morgenkreis, wenn er neben ihr saß, auch ihre Hand auf seinem Knie haben, nicht um ihn festzuhalten, damit er nicht wiederholt, sondern um ihm den Kontakt zu zeigen. Das heißt, und das war ihr großer Vorteil, den sie aber bisher noch nicht selber kannte. Und jetzt geht es genau darum zu erkennen für die Erwachsenen, wie geht es mir eigentlich wirklich? Weil das, was ich selber als Erwachsener empfinde, transportiere ich immer auch nach außen. Und dieses wird durch die Spiegelneuronen, durch die Spiegelnervenzellen meines Gegenübers aufgefangen. Das ist jetzt eine Entdeckung, diese Spiegelnervenzellen, die es auch noch gar nicht so ganz lange gibt.
Herr Waltraud, das sind natürlich ganz spannende Berichte. Was mir noch unklar ist, ist, was bedeutet das denn jetzt für die Entwicklungsbegleiterin, für ihre Gefühle und für ihre Professionalität im Umgang mit ihren Gefühlen?
Ja, zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Kinder sich ihrer Gefühle noch gar nicht so gut bewusst werden können. Das müssen sie erst wirklich lernen. Und ein Kind mit 4, 3 Vierteljahren wird von seinen Gefühlen gesteuert, aber das ist ihm nicht bewusst. Und aber der Erwachsene, der wäre in der Lage, sich seine eigenen Gefühle bewusst zu machen. Das passiert aber leider auch nicht immer. Und das ist genau eine Aufgabe, finde ich, von den Entwicklungsbegleiterinnen. In diesem Fall war es so, dass ich die Erzieherin darauf hingewiesen habe, guck mal, wenn der neben dir sitzt und du hast die Hand da auf dem Knie, wie geht's dir denn dabei? Ja, ich mag ihn ja so sehr und ich möchte dann gerne, dass ich bei ihm bin. Ich sage, okay, und wenn du jetzt gefühlt hättest, meine Güte, ich lege meine Hand dahin, damit er nicht wieder aufspringt, dann wäre etwas ganz anderes passiert. Dann wäre er nämlich wahrscheinlich aufgesprungen. Also, wenn die Erzieherin sich ihrer Gefühle bewusst wird, dann weiß sie, was wirkt auf den anderen. Und dass in diesem Moment, wo Oskar neben ihr sitzt, ihr Gefühl, ihr positives Gefühl, ihre Zuneigung zu Oskar, das in erster Linie wirkende ist, weil Oskars Bedürfnis nach Zuwendung, Zuneigung damit befriedigt wird. Dann unterbrach mich die Entwicklungs- die Erzieherin und sagte, ja, bei meiner Kollegin klappt das auch gar nicht. Da bleibt er nämlich nicht sitzen. Und ich sage, und wie geht es seiner Kollegin? Ach, die ist auch ständig sauer auf ihn. Und genau das ist der wichtige Punkt, dass das uns bewusst wird. Weil den Kindern die Gefühle bewusst zu machen, das ist in diesem Alter noch nicht so umfangreich möglich. Natürlich sollte auch dieses Alter zwischen 4 und 7 oder 4 und 6, wenn die Kinder in die Schule kommen, da sollte auch, wie wir immer sagen, Worte für Gefühle gefunden werden. Aber sie können es noch nicht so. Und gerade bei Oskar gingen wir nämlich weiter, weil die Erzieherin jetzt auch viele weitere Situationen von Oskar schildern konnte, wo sie quasi ja mit ihrer Art und Weise Oskar sehr schnell zur Ruhe bringen konnte oder beruhigen konnte oder ein positives Feedback von ihm bekam, was anderen zum Teil nicht gelang. Und dann sind wir genau gemeinsam darauf gekommen, dass dieser Punkt, die Gefühle von Oskar, nachdem sie diese erkannt hat, was er eigentlich braucht, Zuwendung, Mitgefühl, dass das eine ganz große Rolle spielt. Und sie hatte offensichtlich in der Vergangenheit das des Öfteren schon erkannt oder beziehungsweise noch nicht mehr erkannt, aber sich danach gerichtet. Und deshalb kam Oskar mit ihr gut klar. Und da gab es nämlich noch eine weitere Szene, auf die ich vielleicht auch noch eben eingehen möchte. Und zwar, Oskar hat, wie mir die Erzieherin berichtet, sehr nette Eltern, die auch sehr bereit sind, sich alles anzugucken, anzuhören. Aber es sind Eltern, die sehr viel auf Wissen, auf verstandesmäßige Fähigkeiten Wert legen. Das heißt, sie erklären Oskar alles, sie berichten über alles, sie möchten auch, dass er berichtet. Und das hat sicher in der Vergangenheit sehr viel auch seine kognitiven Fähigkeiten gefördert. Aber was zu kurz gekommen ist, ist das Mitgefühl. Das Gefühl, was braucht Oskar für ein Gefühl? Ja, Oskar hat ganz bestimmt ganz viel gelernt dadurch, dass seine Eltern mit ihm so viel reden und ihm auch so viele interessante Dinge zum Tun anbieten, Dinge mit ihm unternehmen und gemeinsame Erlebnisse schaffen. Das hat auch ganz besonders der Vater sehr viel gemacht. Und da hat Oskar mit Sicherheit gesamten kognitiven Entwicklungen, die er durchgemacht hat, ganz viel davon profitiert. Aber als die Entwicklungsbegleiterin oder die Erzieherin im Kindergarten ihn irgendwann mal fragte, sag mal, was findest du denn am besten an deinem Vater? Sagte Oskar nach kurzem Überlegen, am allerbesten und am schönsten finde ich, wenn mein Papa abends an meinem Bett sitzt, mich ins Bett gebracht hat, meine Hand hält und bei mir ist, bis ich einschlafen kann. Und das zeigt Oskars ganz großes Bedürfnis nach Geborgenheit und Verbundenheit. Es geht jetzt in dieser Entwicklungsphase für Oskar nicht in erster Linie um Wissen und es geht nicht darum, was man alles tun kann, sondern es geht um sein Gefühl.
Ich möchte trotzdem noch an meine Frage kurz anschließen, was das jetzt für die Entwicklungsbegleiterin heißt. Das heißt, sie ist auf der einen Seite aufgefordert, ihre eigenen Gefühle auch aufgrund der Handlungen des Kindes zu reflektieren und nicht einfach zu reproduzieren, ja, um dann, sagen wir mal, hilfreich zu agieren. Was ist denn so eine hilfreiche Aktion einer Entwicklungsbegleiterin? Ist das jetzt in den Arm nehmen? Was könnte das so besser?
Ja, und das haben wir natürlich auch besprochen. Was soll ich denn jetzt mit Oskar machen? Fragte mich die Erzieherin. Und nachdem ihr erstmal klar geworden war, dass ihr eigenes Gefühl, also Bewusstwerdung, dieses in erster Linie Oskar positiv sehen und ihn sehr mögen und so weiter, dass das eine wirksame Art und Weise war, ging es jetzt natürlich darum, was braucht Oskar? Und wir haben dann an dem Vormittag, wo ich ja hospitiert habe und Beratung gemacht habe, noch einige Situationen erlebt. Oskar kam nach einiger Zeit, die Kinder spielten, bei ihr an und weinte bitterlich. Und sie fragte ihn natürlich, was ist los? Und dann erzählte er, dass er mit einigen Bausteinen so eine kleine Bank gebaut hat und die anderen Kinder sie aber inzwischen kaputt gemacht hätten. Und darüber war er sehr betroffen. Und die Erzieherin reagierte jetzt so, wie sie dann auch mit ihm immer reagierte: Ja, Oskar, wussten die anderen denn, dass dir diese Bank wichtig war oder dass die von dir gebaut war? Nee. Und dann erzählte sie und erklärte ihm, dass die anderen Kinder, er den anderen Kindern ja sagen könnte, dass es seine Bank war, die er für sich gebaut hatte und deshalb er traurig sei. Das machte Oskar auch. Aber ganz kurz danach kam eine ähnliche Situation. Dann kam Oskar wieder an bei der Erzieherin. Wir hatten inzwischen aber kurz drüber gesprochen. Und ich hatte gesagt, ja, das gab wieder eine Erklärung, ein Wissen, mit dem Oskar sich schon immer zufrieden gegeben hat. Aber worauf es jetzt ankommt, das ist das Gefühl von Oskar, jetzt verstanden zu werden. Und das ist der Punkt. Du sprachst eben von in Arm nehmen. Ja, es kann sein, dass es mit in Arm nehmen einhergeht, aber dieses Gefühl, Oskar, ich verstehe das, was du jetzt fühlst. Und dann kann der Erwachsene Worte nehmen für die Gefühle. Und dann, das haben wir hinterher in einer anderen Situation ausprobiert, gibt es zwischen den beiden eine ganz herzliche Beziehung. Und Oskar kam körperlich, konnte man es richtig sehen, innerlich zur Ruhe, fühlte sich geborgen und sagte: So, jetzt kann ich weiterspielen. Und da war dann was wirksam.
Wow. Danke, Walter. Danke. Das war eine sehr eindrückliche Geschichte. So zum Abschluss des Podcasts, gibt es noch irgendwas, was du Entwicklungsbegleiterinnen zum Thema Gefühle mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ein bisschen das, was Verena zu Anfang gesagt hat. Wenn ich einem Menschen, einem Kind, einer Entwicklungsbegleitung oder auch einem anderen Menschen begegne, ich versuche aufzunehmen, was signalisiert mir der andere Mensch in dem Zusammenhang, was fühlt der andere Mensch. Das heißt, ich benutze meine eigenen Spiegelneuronen, um die Atmosphäre aufzufangen, was kommt darüber, was in Worten manchmal gar nicht deutlich wird. Punkt 1. Zweitens, ich registriere, was passiert bei mir unter diesen Umständen. Wir nennen das die sogenannte tonisch-emotionale Resonanz. Das ist ein Begriff, der in der Entwicklungsbegleitung sehr, sehr wichtig ist. Das ist das, was unser eigenes limbisches System an unseren Verstand sendet. Wie geht es mir? Und zwar tonisch in Bezug auf körperlich und emotional natürlich gefühlsmäßig. Das heißt, was signalisiert mein Körper und mein Gefühl über diese jetzige Situation? Und wenn ich beides wahrgenommen habe, das, was mein Gegenüber mir an Gefühlen signalisiert und das, was ich selber an Gefühlen habe, dann kann ich anfangen, das verstandesmäßig zusammenzupacken und daraus ergibt sich dann in unserem eigenen Frontalhirn quasi eine fast automatische Handlungs- und Reaktionsweise.
Wow, mein Gott. Danke dafür.
Gern. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www.entwicklungsbegleitung.de.